Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zur Episode Nummer 103 nach dem letzten regulären Spieltag der Saison 2022-23. Und 103, die drei sind Titel und endlich sind wir wieder zu dritt. Hallo Alex, hallo Anja, grüßt euch.
Servus Flo.
Hi.
Zum Abschluss der Saison.
Zum Saisonfinale geschaffen wir es nochmal.
Ja.
Gut.
Chapeau.
Wirklich gut. Ja. Wie geht's uns denn nach dem letzten Spieltag? Es soll jetzt keine Therapiestunde werden, aber ich fange jetzt einmal so an.
Ich kann nicht anfangen. Also ich glaube, die beste Therapie ist, dass es jetzt vorbei ist.
Aus Löwensicht, aus Löwensicht zumindest.
Ich fand, und aus Sicht Wochenende, von mir. Ich fand alles, irgendwie
stimmt,
ist es nur noch anstrengend gewesen.
Du hast die volle Ladung abbekommen.
Oh, es war nur noch anstrengend so ein bisschen.
Ich muss ja sagen.
Und deswegen bin ich glücklich, dass es jetzt vorbei ist, dass man sich neu ordnen kann und neu anfangen kann, dass ein Trainer, der neu ist, die Vorbereitung machen kann und alles Mögliche, dass er jetzt mit Material arbeiten kann, was er wollte.
Material.
Ja, das ist auch immer.
Marionette, Material, ist doch alles egal.
Es wird sehr viel neu sein, ja, in der neuen Saison. Das stimmt allerdings. Aber ich fand es ehrlich gesagt, also wenn man jetzt nur aus Löwensicht spricht, dann war das Wochenende, war halt das letzte Saisonwochenende, aber wirklich gefühlt habe ich dabei nichts mehr. Aber insgesamt war es aus fußballerischer Sicht oder aus dramaturgischer Sicht ja wirklich ein geiles Wochenende. Auch wenn die Bayern Meister geworden sind. Aber ich habe es einfach genossen, dass in allen drei Ligen bis zur letzten Sekunde spannend war und Entscheidungen gefallen sind. Und genau das macht doch den Fußball aus. Und das haben wir so lange Jahre nicht gehabt in dieser Ballung und in dieser Dramatik. Deswegen geiles Wochenende.
Gehe ich komplett mit. Also ich möchte nicht wissen, wie es mir nervlich und von der Cardio-Gesundheit gegangen wäre, hätte 60 da aktiv in diesem Wirrwarr wirklich noch mitgewirkt, weil jeder, der einen Herzschrittmacher sonst irgendwas hatte, der war in den ersten drei Profiligen in diesem Wochenende nicht zu beneiden. Also ganz ehrlich, als neutraler Zuschauer, und das waren wir aus Löwensicht leider ja.
In der ersten Liga nicht ganz.
Ja, da nicht ganz, aber sagen wir mal grundsätzlich, war das für einen neutralen Zuschauer, fußballinteressierten Zuschauer, das Geilste, was du erleben konntest.
Werbung für den Fußball war das.
Ja, von der ersten bis zur dritten Liga, da war ja alles dabei. Und für mich persönlich jetzt Eishockey-WM,
auch geil,
hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass man da um Gold spielt gegen Kanada, verdientermaßen aber dort verloren. Aber hallo, Vize-Weltmeister im Eishockey zusätzlich noch, das ist doch komplett irre.
Aber ich muss schon sagen, HSV-Fan wäre ich nicht gern geworden, der im Stadion war. Also
ich glaube, HSV-Fan ist man allgemein nicht gerne.
Ja, aber ich bin schon, also mit der Fehlaussage, oh Gott, wie schlimm ist das als Fan. Und der Mann, der tut mir so leid.
Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich habe ja dritte Liga, Bundesliga am Samstag geguckt, dann zweite Liga am Sonntag auch noch. Und als dann Heidenheim den Ausgleich gemacht hat und ich die HSV-Fans habe feiern sehen in Sandhausen, dachte ich mir wirklich, es kann jetzt nur so sein, dass Heidenheim noch ein Ding macht.
Ja,
das kann nur so sein an diesem Wochenende, und weil es der HSV ist.
Ja. Es musste so kommen, ja. Was mich aber immer, also ich habe jetzt mit vielen Leuten schon über dieses Wochenende gesprochen und jedes Mal wieder komme ich darauf, wie kann so etwas im Jahr 2023 passieren? Es gibt Live-Ticker, es gibt den Toralarm, es gibt in weiten Teilen Deutschlands schnelles Internet oder überhaupt Empfang. Deswegen ist es mir ein Rätsel, wie man in Wien oder dann in HSV gespielt, in Sandhausen.
In Sandhausen.
Wie man drauf kommen kann, dass man jetzt sicher aufgestiegen ist und offenbar nicht mitbekommt, dass in einem anderen Stadion noch gespielt wird. Ja, Osnabrück und Heidenheim waren zwei Tore entfernt quasi vom direkten Aufstieg mit Beginn der Nachspielzeit. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass das passiert und dann auch zweimal an einem Wochenende. Aber die Chance ist immer da, und dann den Platz zu stürmen und schon quasi sich in Tränen zu ergießen und zu freuen. Und jetzt spielen wir wieder Bundesliga aus Sicht des HSV. Kapiere ich nicht. Also Rollo Fuhrmann 2001 mit Schalke, Meister der Herzen, das leuchtet mir ja ein. Da war das höchste der Gefühle, dass du ein Radio am Ohr hattest. Ja. Aber im Jahr 2023, ja, aber trotzdem auch wieder geil. Also das
ja, natürlich.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Richtig.
Deswegen, ich wünsche Ihnen jetzt auch, dass Sie aufsteigen. Wisst ihr?
Das kann ich nicht. Einer meiner besten Spiele Stuttgart-Fan.
Und jetzt nochmal die Relegation. Wie schlimm wäre es denn?
Ich möchte einen meiner besten Spätzle nicht in Tränen aufgelöst sehen, deswegen muss ich Stuttgart so ein bisschen die Daumen drücken. Aber das ist was Persönliches. Letztes Wort zu dieser kompletten Irrsinnsthematik des vorzeitigen Feierns. Ich lasse mir durchgehen, dass der ein oder andere vielleicht ein schlechtes Netz hat. Was ich gar nicht verstehe, ist das Beispiel aus Wiesbaden, als der Stadionsprecher sogar sagt, so, ich wünsche uns jetzt eine wunderschöne Sommerpause und das genießen wir jetzt.
Ja.
Das ist dermaßen gefährlich.
Ja.
Ich weiß nicht, wer ihm diese Info gesteckt hat, sag das mal oder tu es ist durch. Ich glaube nicht, dass es der Stadionsprecher selber war und der aufs Handy guckt in dem Moment, aber das ist eigentlich, es ist unglaublich.
Die einzige Erklärung wäre, dass das Netz überlastet war und dass keiner den Ticker aufrufen hat können. Das wäre jetzt so für mich so die einzige logische Erklärung, wie es dazu kommen konnte. Aber
das können wir nächstes Jahr ausprobieren in Sandhausen, wenn 60 dort gastiert. Wie stark ist das Netz, wenn da
am letzten Spieltag,
keine Ahnung, 2500 Löwenfans sind? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Bevor wir ein bisschen wirklich drüber diskutieren, das härteste Wochenende hat die Anja gehabt. Die musste Sonntag spontan am Marienplatz arbeiten. Du tust mir so leid.
Ich habe die volle Dröhnung habe ich mitgenommen.
Ja.
Also ich habe es mir
auch. Du musstest ja in die Arena am Vormittag wegen dieser Pressekonferenz.
Ja, ich habe es mir per KI gewünscht, dass ich mir ein weiß-blaues Fahnenmeer hier gut vorstellen hätte können am Marienplatz.
Es wird leider auch in näherer Zukunft nur mit KI funktionieren.
Ja, ich habe die wildesten Kommentare gekriegt. Ich habe mich sehr darüber amüsiert, egal in welche Richtung. Ich habe da ja immer Spaß dran.
Nein, ein bisschen Therapie für dich.
Wie oft hat Olli Kahn dir Prügel angedroht am Sonntag? Das wäre jetzt die Frage.
Gar nicht.
Gar nicht?
Mm-mm.
Hat er sich wieder beruhigt?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Aber
einmal angelächelt.
Anja hätte in den Flieger mit einsteigen können mit Olli Kahn.
Ich musste an diesem Wochenende oft an das Bild denken, als Olli Kahn, ich glaube, es war Heiko Herrlich, oder? Also Heiko Herrlich beinahe in den Hals gebissen hätte oder zumindest angedeutet hat, ihn in den Hals zu beißen. Ich glaube, das war, also so ungefähr stelle ich mir die Diskussionen vor, die da geführt worden sind Ende letzte Woche auf der Geschäftsstelle des FC Bayern.
Ja,
der Kahn, wir müssen sie leider entlassen.
Einfach.
Und dann.
Ich hätte gerne Mäuschen gespielt.
Ja, durchaus. Aber vielleicht machen wir dieses Kapitel jetzt zu und widmen uns dem Löwenkosmos und machen noch ein bisschen Selbsttherapie hier nach Saisonende. Gibt ja dann doch noch so die ein oder andere Sache, die wir vielleicht noch besprechen sollten. 60 München verabschiedet sich mit einem 2:2 in Zwickau aus dieser, ja, wie nennen wir sie, Katastrophensaison, Wirrwarrsaison, auf alle Fälle enttäuschenden Saison, die 60 auf Rang 8 abschließt mit 57 Punkten. Ja, ich glaube, zufrieden sein können wir insgesamt grundsätzlich mal überhaupt nicht. Aber die letzten beiden Spiele waren zumindest einigermaßen versöhnlich. Man hat sich achtbar verabschiedet aus dieser Saison. Und ich weiß nicht, Alex, sollen wir gleich mal den Datenlöwen gleich mal reinholen? Ich glaube, der liefert uns zur Saison, zu dem letzten Spiel dann noch den ein oder anderen Einblick. Und dann, glaube ich, können wir auch wahrscheinlich darüber noch das ein oder andere Wort verlieren.
Können wir gerne machen. Ich finde übrigens als kleiner Ansatz an das, was du gesagt hast, ich fand die letzte Saisonphase schon auch versöhnlich. Also das war ja auch, was die Punkteausbeute angeht, absolut solide. Also vor allem, wenn man bedenkt, woher man gekommen ist. Also da war ja die Mannschaft tot zwischenzeitlich. Und das muss man Jakobacci schon auch anrechnen, dass er die Mannschaft relativ schnell wieder in die Spur bekommen hat. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass du da keine Wunder mehr vollbringen kannst, ist klar. Aber insgesamt war das sportlich schon okay. Aber wenn man die ganze Saison betrachtet, große Enttäuschung. Und jetzt zum Datenlöwen.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Eine in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Löwensaison ist zu Ende gegangen. Auf das Spiel in Zwickau will ich gar nicht mehr groß eingehen, die Luft war doch deutlich raus. Also, was haben wir unter dem Strich? 57 Punkte, 61:52 Tore. Nur 2018-19 beim Drittligadebüt war der TSV mit 47 Punkten weniger erfolgreich. Mehr Gegentore gab es nur ein Jahr später mit 54. Platz 5 belegte 60 nach der Hinrunde, Platz 12 in der Rückrunde. In der Heimtabelle landeten die Löwen trotz Drittliga-Vereinsrekord mit 35 Punkten nur auf Platz 8. In der Auswärtstabelle belegen sie mit 13 Zählern weniger den 10. Rang. Finn Lakenmachers 8 Tore reichten, um bester Torschütze der Löwen zu werden, vor Stefan Lex mit 7 Toren und Marcel Beer und Albion Frenetzi und Joe Boyamba mit je 6 Treffern. Letzte Saison hatte Marcel Beer als Drittliga-Torschützenkönig noch 21 Tore erzielt. So viele wie Lakenmacher, Lex und Beer zusammen in dieser Spielzeit. Kuriosität am Rande: Während Lakenmacher alle seine Tore im Grünwalder Stadion erzielte, traf Marcel Beer ausschließlich auswärts. Nur 8 Tore und trotzdem bester Löwentorschütze, das schaffte zuletzt Sascha Mölders 2018-19. So, jetzt aber genug der vielen Zahlen. Ich bin endgültig reif für die Sommerpause. Eigentlich schon seit Februar. Ich hoffe inständig, dass die Verantwortlichen für die neue Spielzeit eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die uns begeistert. Dann bin ich auch wieder gerne am Start. Bis dahin, Servus, euer Datenlöwe.
Unterschreibe ich alles. Und was steckt, ich raushöre, überall Durchschnitt.
Genau, und das ist kein Kompliment. Also eine Durchschnittssaison durch und durch. Und ja, das ist kein Qualitätsmerkmal.
Es ist nicht. Dennoch, was du vor dem Datenlöwen gesagt hast, Alex, würde ich unterschreiben. Der freie Fall, der da war, den hat Maurizio Jacobacci abgefedert. Mhm. Er hat 60 im Durchschnitt stabilisiert. Davor ist man aufgetreten wie ein potenzieller Absteiger. Das muss man, glaube ich, auch mal so deutlich nochmal sagen. Ich glaube, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er noch das Optimum rausgeholt, denn mit dem Auftreten der Mannschaft und was man auch so gehört hat, da war alles in Schutt und Asche eigentlich gelegt, was an Selbstvertrauen da war, was an Ordnung da war. Und da die Mannschaft noch so zu stabilisieren, dass du auf einem ungefährdeten Tabellenplatz einläufst, muss man ja fast froh sein. Also man muss das, glaube ich, immer grundsätzlich so ein bisschen in der Gesamtgemengenlage und den Gesamtumständen gemäß betrachten. Und ja, overall natürlich keine erfolgreiche Geschichte heute sage ich schon, in dieser Saison, aber mit Blick aufs Detail muss man hinten raus froh sein. Oder, Anja?
Ja, man muss froh sein. Und das weiß ich sogar, obwohl ich gerade rausgeflogen bin.
Ja, Anja ist auch nicht im Homestudio heute. Du bist ja schon wieder unterwegs. Deswegen, wenn es da mal wackelt.
Nein, tatsächlich. Wackelt's. Nee, ich bin nicht unterwegs. Ich bin in meinem neu eingerichteten Büro.
Oha.
Und falls sich jemand auskennt, ich arbeite mit so einem Routerverstärker. Und der zickt immer.
Das weiß ich aus Erfahrung bei so einem Routerverstärker oder Repeater, wie es der Fachmann nennt.
Repeater, genau.
Da ist es ja so, wenn du den benutzt, dann hast du zwar besseren Empfang, allerdings drosselt der Repeater die eigentliche Internetgeschwindigkeit um die Hälfte. Ja, wenn du eine 50er Leitung hast, dann kommen nur noch 25 Mbit pro Sekunde an.
Und ich glaube, das ist das Problem, warum ich manchmal hackel jetzt heute.
Genau.
Dann schauen wir mal, ob
also wie 60,
ja, wie uns hackeln. Wie 60, aber ich habe ja die Sommerpause, um besser zu werden. Ja.
Eben, auch du kannst nochmal einen neuen Anlauf nehmen.
Wie 60 bringt dein Internet nur das Halbe, was es eigentlich leisten könnte auf dem Papier.
Das ist schon 60 und ich habe die gleichen Ziele bis zum Saisonstart.
Stabilität sorgen und Performance optimieren. Ja. Darum geht's.
So.
Das Ganze unter der Herrschaft von Maurizio Jacobacci. Ein, zwei Blicke trotzdem noch zum Saisonfinale. Was schön in Zwickau war, Marco Hiller und Jesper Verlat haben sich das Spiel angeguckt, obwohl sie nicht spielen konnten, / durften in Zwickau, standen im Löwenblock. Kann man, glaube ich, schon auch ein bisschen als Symbol werten. Wir sind mit vollem Herzblut dabei. Wir unterstützen die Mannschaft auch so. Wir zeigen Fan-Nähe, wir nehmen das ernst. Fand ich sehr schön. Was ich wiederum nicht so schön fand, und da gehe ich mit Stefan Lex ein bisschen d'accord, auch wenn es nur so vereinzelt gewesen ist, diese Beleidigungen, die es wohl gegeben hat gegen Yannick Deichmann, ich finde, da können wir vielleicht ein, zwei Worte nochmal dazu verlieren. Man kann, glaube ich, kritisch sehen, wo er hingeht. Dass er geht, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, schon diskutiert, ist nachvollziehbar aus Arbeitnehmersicht. aus Sicherheitssicht, aus Umständen, aus finanzieller Sicht, aus privaten Umständen umziehen und so weiter. Und wir wissen aus guter Quelle, er wurde auch im letzten Heimspiel nicht verabschiedet, weil es noch offene Punkte gab. Also es, die 60-Tür war noch nicht zu bei ihm. Man hat es immer noch versucht. Man konnte es halt dann nicht mehr umsetzen. Und ich finde, das kann man einem Arbeitnehmer, der ein Spieler ja nun mal ist, jetzt auch mit begrenzter Karrierelaufzeit eigentlich nicht vorwerfen, dass er da auch schweren Herzens eine Entscheidung trifft, die vielleicht von den Emotionen nicht hundertprozentig so hätte getroffen werden müssen. Jannik Deichmann wollte bleiben. Aber wenn das Gesamtpaket halt einfach dann nicht passt, dann sind die Emotionen alleine auch nicht das Richtige.
Und vor allem, wenn man sich offenbar zu lange Zeit gelassen hat, ihm wirklich was Konkretes auf den Tisch zu legen. Jannik Deichmann bringt seit Monaten oder jetzt seit 2 Jahren Top-Leistungen für 60 oder hat Top-Leistungen gebracht. Und man hat gesehen, oder man sieht ja, sein Vertrag läuft aus, das war ja bekannt. Und entsprechend hätte man im Winter schon schauen können, ob man da einfach was aufsetzt, um das schnell unter Dach und Fach zu bringen. Aber das hat man versäumt oder wollte es vielleicht auch nicht oder man hat spekuliert auf was auch immer. Und dann kommt es eben so, weil, ich meine, das ist bei uns auch so, wenn du irgendwo ein Jobangebot hast, dann muss ja auch der Arbeitgeber erstmal auf dich zukommen und Fakten auf den Tisch legen. Und wenn das nicht passt, dann passt es halt nicht. Und dann musst du dir vielleicht das zweite Angebot anhören und dann wirst du dich wahrscheinlich für das entscheiden. So ist es halt. Also das würde ich ihm nie und nimmer zum Vorwurf machen. Zumal Jannik Deichmann ja wirklich einer war, der sich immer reingehauen hat und immer Top-Leistung gebracht hat und immer voll dabei war. Und die Beschimpfungen zeigen ja so ein bisschen, wie wichtig er war oder wie wichtig er ist für 60 oder aus der Sicht vieler Fans. Weil viele eben emotional an ihm hängen und was verbinden mit ihm. Und dann ist natürlich vielleicht ins Gegenteil verkehren jetzt, was die Emotionen angeht. Aber es zeigt, dass er emotional, oder dass die Leute sich emotional sehr mit ihm identifizieren.
Was ich verstehen kann, rein aus der emotionalen Sicht, dass bei dem Tor, das er in Essen geschossen hat für 60, dass er nochmal aufs Wappen geklopft hat, dass man das... Ich kann sogar irgendwo verstehen, dass das jetzt im Nachhinein bei einigen sauer aufsteht und sagt, ja, das muss das denn sein. Muss ich aber auch umkehren und sagen, ja, okay, wenn das sein Zeichen ist, ey, mein Herzblut ist hier und ich kämpfe hier dafür, dann ist das nicht verwerflich. Und das so würde ich ihn jetzt auch einschätzen. Ist natürlich jetzt mit dem Abschied hinten raus, ja, kann man jetzt böse einordnen, wenn man möchte. Heuchlerei sehe ich darin nicht. Vor allem mit dem Wissen, dass auch von der emotionalen Seite hätte er bleiben wollen. Aber man muss halt dieses Gesamtpaket sehen. Und Emotionen sind nicht alles.
Außerdem, wir wissen gar nicht, wann das mit den Verträgen alles stattgefunden hat. Vielleicht wollte er auch nochmal ein Zeichen setzen, dass er einfach gerne da geblieben wäre. Und es war noch kurz davor oder solche Sachen. Also ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir überhaupt gar keine Ahnung mit Zeitlichem haben oder wie es insgesamt gelaufen ist da, was das angeht. Aber nie darf ich einem Spieler irgendeinen Vorwurf machen, wenn er irgendwo hingeht. Die haben begrenzt Jahre, haben begrenzt Zeit, erstmal irgendwas zu verdienen. Und da muss jeder ein bisschen schauen, wo er bleibt. Und wie ihr schon gesagt habt, wir machen genau dasselbe im Jobleben.
Ja. Ich sehe da auch oftmals mehr oder auch vor allem bei sowas den Arbeitgeber bei befristeten Verträgen in Zugzwang oder in Handlungszwang, der da auch in Vorleistung gehen muss. Ein Spieler kann schon sagen, ja, du pass auf, mein Vertrag endet, ich würde übrigens gern bleiben. Aber dann muss auch was kommen. Wo man es verpasst hat, das ist Marius Wörl, der jetzt ablösefrei nach Hannover geht, möglicherweise nochmal zurückverliehen wird. Wobei man sich natürlich dann da auch die Frage stellen muss, was geht man da für einen Deal ein? Er wird dir kein Geld mehr bringen. Er wird dir jetzt vielleicht sportlich eine gute Rolle spielen im Mittelfeld. Du bildest ihn aber quasi umsonst nochmal weiter aus.
Steigerst seinen Marktwert.
Da muss man sich tatsächlich von Löwenseite überlegen, was ist uns jetzt wichtiger? Glauben wir, dass dieser Mann für eine Saison nochmal so ein Fixpunkt ist, der uns hilft, ein höheres Level nochmal zu erreichen? In welchen Umständen noch? Abhängig auch ein bisschen davon, wer noch kommt. Noch gibt es keinen Neuzugang extern. Oder aber sagt man, ey, lassen wir es gleich gut sein.
Ich
Weil langfristig bringt es nichts.
Ich würde ihn schon nochmal ausleihen, weil das ist, glaube ich, unter der oder in dieser unguten Situation die noch beste Lösung oder die am wenigsten schlechte, ihn dann gleich wieder oder gleich zu behalten, noch ein Jahr halt auf Leihbasis, hat ja, glaube ich, wer war das? Ich glaube, Julian Weigl oder na, wer war? Kevin Volland, genau.
Der gehörte auch dann auch schon der TSG Hoffenheim.
Genau, hat ja auch einigermaßen gut funktioniert. Aber es ist natürlich ein
Versäumnis. Aber da ist wenigstens vorher schon eine Ablöse geflossen, muss man dazu sagen. Ja.
Es ist, das ist der ein Versäumnis der sportlichen Führung, ganz klar. Das, was bei Leandro Magalla wunderbar funktioniert hat und beispielhaft, ihn langfristig zu binden und ihm diese Perspektive zu geben, wenn du bei uns gut bist, dann wird sich das sowieso von selber ergeben, dass die großen Vereine auf dich zukommen, aber dann hat 60 auch noch was davon. Das hat bei Marius Wörl einfach nicht funktioniert. Und das sind die Fehler, die man immer wieder gemacht hat bei 60, diese jungen Spieler, die großes Potenzial haben, nicht langfristig an den Verein zu binden. Das fliegt ja halt jetzt wieder um die Ohren. Und dann kamen natürlich auch ein paar so Aussagen dazu von Vereinsverantwortlichen, die sicherlich die Verhandlungsposition von 60 nicht gestärkt haben. Und ja, jetzt stehen wir hier.
Und sind gespannt, was sich da tut in den nächsten Wochen. Weil Fakt ist, du musst Weichen stellen. Und Stand heute Dienstag, den 30.05. um 17.17 Uhr, wenn wir hier an diesem Stammtisch sitzen, ist Günter Gorenzel noch der Ansprechpartner. Wie die Abendzeitung heute vermeldet hat, hat Günter Gorenzel aber um die Freigabe gebeten oder soll um die Freigabe gebeten haben. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Und zwar für Austria Klagenfurt. Diese Gerüchte sind in der vergangenen Woche aufgekommen. Die kleine Zeitung aus Österreich hat das schon vermeldet gehabt, dass dort Interesse besteht und dass Günter Gorenzel womöglich dorthin zurückkehrt. Er war ja da auch schon mal.
Und wenn sie jetzt die große Zeitung noch vermeldet, dann glaube ich es wirklich.
Das hast du sehr schön gesagt. Dementsprechend kann es gut sein, dass Günter Gorenzel jetzt quasi noch so ein bisschen schraubt, aber dann zeitnah auch schon weg ist. Und dann wird es ungleich schwerer, dann die Mannschaft zu formen. Wir können jetzt darüber spekulieren, wer möglicher Nachfolger sein könnte. Vorteil ist erstmal, der Vertrag würde abgewickelt werden bei 60 Millionen. Das heißt, man würde dieses Gehalt einsparen, wenn man jetzt nur vom Kaufmännischen mal ausgeht. Du brauchst aber normalerweise eigentlich einen sportkompetenten Nachfolger. Stefan Lex, aber ich glaube, der ist jetzt erstmal auf Mallorca zusammen mit Marius Wilsch.
Kann er aus der Remote.
Remote, ja. Workation nennt man das.
Ja, Workation. Aber der ist jetzt erstmal, wie gesagt, auf Mallorca mit Marius Wilsch, Philipp Steinhardt und Physiotherapeut Nick Wurian.
Und allen anderen deutschen Fußballern, egal ob Profi oder Amateur. Jeder ist auf Mallorca.
Frag nach vom SV Darmstadt, der sich es leisten kann, somit die Zweitligameisterschaft zu vergeigen. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ich habe überlegt, ob die schon mit Ulm feiern, weil Ulm ja aufgestiegen ist und auch gerade da ist.
Alle sind auf Mallorca.
Treffen sich doch alle.
Ich habe vor heute oder gestern von Yvonne Mölders eine Story gesehen. Da feiert er alles, was Rang und teilweise auch keinen Namen hat.
Das sind Testspiele der besonderen Art. Das
also
sind
ich habe ich hab in diesen
die nicht
Storys,
auf dem Fußballtisch ausgetragen werden, sondern am Bierpunkttisch.
Ich habe in diesen Stories gesehen, Noel Niemann, VfL Osnabrück, Alessandro Abruscia, der, ich weiß nicht, wo spielt mittlerweile, Stuttgarter Kickers oder so.
Da kam er her.
Markus Gallmeier vom SV Schalding ist mir untergekommen. Der SSV Ulm kam auch mal kurz vor. Also es ist gerade, Mallorca ist Fußball Hochburg, nicht Diaspora.
Also Alessandro Abruscia ist Mitte 20 und spielt VfR Aalen in der Regionalliga.
Beim VfR Aalen, natürlich, genau.
Ja, aber in der Regionalliga, da kannst du hinfahren, gell?
Ja,
natürlich. Also, was gäbe es für Möglichkeiten? Du kannst existent einen neuen holen. Ich glaube, ich würde es Marc-Nicolai Pfeiffer nicht so einschätzen, dass der jetzt in die Spielerverpflichtungen reingeht. Das ist ein kaufmännischer Geschäftsführer. Ich würde es nicht gänzlich ausschließen, dass Maurizio Jacobacci da vielleicht so ein bisschen zumindest vorübergehend eine Personalunion macht. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat er das in der Vergangenheit schon mal gemacht in der Schweiz.
Ja.
Aber wie gesagt, wir reden jetzt hier von Informationen der Abendzeitung. Da ist nichts bestätigt. Günter Gorenzel hat sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geäußert. Deutet aber mittlerweile einiges darauf hin, dass es so kommen könnte. Ganz interessant, bei Austria Klagenfurt trainiert ein gewisser Peter Packhult.
Und ehrlich gesagt, ehrlich gesagt wundert es mich, dass über Günter Gorenzel bisher auch wirklich nicht so wirklich diskutiert wurde. Ich war mir relativ sicher, dass er nach der Saison Geschichte sein wird bei 60. Er war ja immer so fast schon der Lame Duck irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Hat sie ja auch ein bisschen zurückgezogen. Deswegen hat es mich überrascht, dass offenbar er jetzt abgeworben wird und dass er nicht aktiv vor die Tür gesetzt wird bei 60.
Wenn es denn so kommen sollte, und wir wissen, dass Günter Gorenzel vor allem von der Investorenseite nicht mehr gerne gesehen ist und es wohl auch aus EV-Kreisen eher so ist, dass man ihn kritischer sieht mittlerweile, wäre das tatsächlich wahrscheinlich die einfachste Lösung, weil du musst keine Abfindung zahlen. Der Vertrag wird aufgelöst und das Gehalt wird sofort eingespart. Wenn man
und das würde, glaube ich, sogar so ein bisschen die Streitereien zwischen Investoren und EV-Seite lösen, weil Günter Gorenzel natürlich ein großer Streitpunkt ist zwischen den beiden Seiten. Wenn sich der jetzt lösen würde, wird es vielleicht auch einige Probleme in Luft auflösen. Und ich halte es auch für möglich, dass Jakubacci das einfach übernimmt, die Kaderplanung in Personalunion sozusagen. Und der ist wohl gelitten bei der Investorenseite. Deswegen wird es vielleicht sogar im Sinne der Zusammenarbeit nicht die schlechteste Lösung sein. Auch wenn es auch wenn man es anders lösen könnte, theoretisch und auf einem sachlicheren Weg, aber wenn es so kommt, mein Gott, dann nehmen wir es auch.
Genau so ist es. Ich glaube, das ist in den letzten Wochen oder auch Monaten ehrlicherweise an diesem Stand schon rausgekommen. Da muss zusammengearbeitet werden, weil sonst sehe ich da wenig Möglichkeit der Entwicklung. Und zwar auf jeglicher Art und Ebene, Art und Weise auch und auf jeglicher Ebene, sei es finanziell, organisatorisch, strukturell. Und natürlich auch mit Blick auf die Mannschaft. Wie gesagt, noch haben wir offiziell keinen externen Neuzugang. Der Kader der Löwen ist eher geschrumpft. Da muss aber dann, da reicht, werden wir nicht 10 Jugendspieler hochziehen. Das wird nicht passieren. Das werden vielleicht 3, 4, 5 sein.
Ich bin wirklich sehr gespannt, wie der Kader für die nächste Saison ausschauen wird, weil du musst, glaube ich, so ein bisschen abseits des Mainstreams schauen in der Kaderplanung. Du wirst nicht diese Jesper Velaz und Kubilanski, und wie sie alle heißen, wirst du nicht bekommen, glaube ich. So diese
nicht mehr.
Top-Drittligaspieler. Und dann musst du schauen. Naja, schaust du vielleicht in die Regionalligen Deutschlands oder schaust du in die Schweiz, was nahe liegen würde? Oder schaust du, wer hat denn underperformed, wie es so schön heißt, in den letzten 1, 2 Jahren und hat aber noch das Potenzial, den Löwen weiterzuhelfen?
Die man oder gibt es Klassiker, wie beispielsweise ein Philipp Steinhardt, der schon Löwenstallgeruch hat, es aber nochmal wissen will, Dahorn?
Ja.
Halte ich alles für möglich. Ich kann nur sagen, einerseits bin ich froh, dass die Saison zu Ende ist. Andererseits merke ich bei mir so eine innerliche Neugierde auf die neue Saison. Mhm. Also irgendwas brodelt da hinten links in der Ecke schon so ein bisschen, was mich wieder so ein bisschen anfixt. Anja, wie geht's dir? Sagst du, komm, bleib mir jetzt weg mit dem Käse?
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß nicht, ob es ein loderndes kleines Feuerchen ist da oder ob es Unbehagen ist. Mhm. Vor der Saison, weil die Aufgabe, die Maurizio Jakubacci jetzt hat, die würde ich nicht haben wollen.
Aber das hat er bewiesen.
Ich bin mir auch sicher, dass er das kann. Ja. Aber das ist ja, also das ist ja nicht mehr so ein Steinchen. Das ist ja so ein Drum. Da reicht unser ganzer Monitor gar nicht. Und jetzt hat mit diesem Hängewürgen Dingsbums mit Gorenzel, dann noch keine Spieler da, Spieler, die weg sind. Oh, andere sind weiter.
Das ist das Ärgerliche eigentlich, weil du aus einer Saison kommst, die frühzeitig entschieden ist, wo du eigentlich im März schon hast planen können für die neue Saison, aus sportlicher Sicht, aber halt aus anderen Gründen das nicht tun konntest. Und jetzt haben wir Ende Mai und eigentlich bist du keinen Schritt weiter in der Kaderplanung, eher ein paar Schritte zurückgegangen, weil du Spieler abgeben musst, die du vielleicht halten hättest wollen. Du fängst halt jetzt bei Null an, ja. Aber zu Jakubacci, der hat es natürlich auch bewiesen in der Schweiz, dass er aus so unangenehmen Kaderplanungssituationen recht viel rausholen kann. Er war ja bei vielen Vereinen, wo es hinter den Kulissen immer wieder ein bisschen rumort hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wenn man zum FC Sion schaut oder so, da ist ja 60 ein Kindergarten dagegen für einen Trainer. Deswegen, ich habe da schon ein gewisses Vertrauen, dass er eine Mannschaft mit viel Fantasie zusammenstellen wird, mit Spielern, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hat. Aber das kann am Ende auch Dinge freisetzen, weil du vielleicht nicht so viel erwartest und weil du erstmal mit so einer eher Grundskepsis in die Saison gehst. Und das ist bei 60 besser, als mit einer großen Euphorie in eine Saison zu gehen. Das ist allzu oft enttäuscht worden.
Absolut. Und wir haben das damals zum Antritt oder Amtsantritt von Maurizio Jakobacci schon gesagt. Faire Chance hat er verdient. Ich denke, die hat er bekommen. Er hat natürlich dann auch im Rahmen der sich bietenden Möglichkeiten geliefert. Wir haben jetzt eine neue Situation, aber auch da hat er erstmal das Vertrauen verdient, da das Bestmögliche erstmal herauszuholen, zu arbeiten mit dem, Spielermaterial, das da, was dann da sein wird, und eine gesamte Vorbereitung da jetzt Zeit hat, etwas zu formen. Also aus der Hinsicht her bin ich gespannt. Und ich glaube, insgesamt tut der Löwenkosmos gut daran, so schwer es fällt, versuchst neutral ranzugehen und ein bisschen, ja, sich vielleicht ein bisschen leicht positiv zu prügeln. Natürlich nicht blind werden oder die rosa-rote Brille aufziehen. Es ist eine extrem schwierige Situation, aber ein bisschen Vertrauen, glaube ich, tut der Gesamtsituation gut.
Ja, es macht einfach Sinn, völlig neutral in diese Vorbereitung zu gehen, und die ersten Spiele der Saison werden es dann nicht zeigen. Es kann gnadenlos nach hinten losgehen, diese Option gibt es natürlich auch, aber einfach schauen und dann die ersten 5 Spieltage abwarten, und dann wird es sich eh zeigen. Dann ist Jakobacci entweder der gefeierte Held oder er nicht mehr Löwentrainer, glaube ich. Ich glaube, dazwischen gibt's nicht viel. Was aber nicht an der Person Jakobacci liegt, sondern einfach an der Gemengelage. Da wird es jedem Trainer
so gehen. Sag's, wie es ist, es liegt am Löwenkosmos.
Ja.
Ist so.
Ja.
Ist so. Fakt ist, erstmal werden kleine Brötchen gebacken werden müssen. Wo große Brote gebacken wurden in der vergangenen Saison, war auf der Zuschauerseite. Es gibt einen neuen Drittligarekord an Zuschauern im Stadion. An den 38 Spieltagen kamen 3.115.602 Zuschauer in die Stadien. Das bedeutet dass die Bestmarke aus der Saison 18-19 übertroffen wurde. Das ist erstmal natürlich auch dem geschuldet, dass halt auch große Vereine auch mit hochgekommen sind. Ich meine, Rot-Weiß Essen zum Beispiel auf Platz 2 der Zuschauertabelle, die hatten einen Zuschauerschnitt von 16.448. Das ist für einen Aufsteiger schon Wahnsinn.
Stark.
Dynamo Dresden hat einen Schnitt von 24.565. Wir reden jetzt bei beiden Stadien so eine rund 78-prozentige Auslastung. Der einzige Verein in der dritten Liga, der eine 100-prozentige Stadionauslastung hat, auf dem Papier, ist 60 München auf Platz 3 mit 15.000 Zuschauern im Schnitt, 100-prozentige Auslastung. Ich wage jetzt mal die Prognose, dürften mehr Zuschauer rein, dann wäre man zumindest auf Platz 2 gekommen. Mhm. Stadionthematik, wie so oft, braucht man an dieser Stelle nicht aufmachen, grundsätzlich, aber auf der Zuschauerseite und auf der Attraktivitätsseite wächst die dritte Liga, auch mit Blick auf die neue Saison. Finanziell ist sie weiterhin ein Desaster. Ich glaube, ich kann mal auch ganz offen drüber reden. Bringt uns mit dem Blick auf die neue Saison ja auch dazu, haben wir schon mal drüber gesprochen, würde ich trotzdem gerne noch mal kurz ansprechen. Rein von den Namen her gewinnt diese Liga an Attraktivität. Das ist auch kein Affront gegen die Mannschaften, die aus der Liga positiv oder negativ ausscheiden. Nur in der Gesamtgemengelage aus Löwensicht, der Abstieg von Regensburg ist fein. Entschuldigung, lieber Jan.
Sehr geil.
Persönlich tut es mir für den Jan leid. Aus egoistischer Löwensicht sage ich mega, dass die runterkommen. Sandhausen lassen wir jetzt mal dahingestellt.
Schlechter Handyempfang in Sandhausen.
Ja, also vielleicht kann man bis dahin noch mal ein bisschen was tun und vielleicht letzter Spieltag nicht Sandhausen gegen 60. Aber wer hochkommt, Münster, Ulm, Lübeck ist fein. Der vierte Aufsteiger, das ist jetzt interessant. Kleiner Shortcut quasi jetzt schon. Der Bayerische Fußballverband hat jetzt die Spielvereinigung Unterhaching gemeldet. Damit ist das fix, dass das der bayerische Vertreter in der Aufstiegsrelegation ist. Das heißt, die Kickers Würzburg, die nachrücken hätten können es jetzt nicht mehr. selbst wenn sie wollen würden. Das Thema ist beendet von Verbandsseite. Das Kuriose an der Geschichte ist aber, Haching selbst hat Stand jetzt noch nicht gesagt, ob sie spielen können und wollen. Das heißt, sollte Haching sich entscheiden, nein, wir können das doch nicht, steigt Energie Cottbus kampflos auf. Es ist eigentlich schon ein Unding. Also, das darf eigentlich nicht sein.
Wir alle kennen Manni Schwabel. Und ich glaube, oder ich glaube es nicht, ich weiß, Manni Schwabel ist ein Hund. Ja. Auf gut Bayerisch gesagt. Und ich glaube, da steckt einfach riesengroßes Kalkül dahinter mittlerweile. Weil du weißt, also zu diesem Zeitpunkt der Saison weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Und du weißt, kann ich es mir leisten oder nicht. Und Manni Schwabel ist einfach ein ausgefuchster Hund und taktiert wahrscheinlich bis zum letzten Tag. Und insgeheim wissen die das seit Wochen, dass sie die Relegation spielen werden. Da bin ich mir relativ sicher. Ich habe mich als sie in Filzing Meister geworden sind, war ich vor Ort und habe so ein bisschen auch gesprochen mit ein paar Beteiligten und überall ist durchgeklungen, wir stellen uns voll darauf ein, dass wir Relegation spielen. Wir sagen es nur nicht. Und es wird so kommen, dass Haching Relegation spielt. Und am Ende ist Cottbus natürlich vielleicht ein bisschen aus dem Konzept gebracht durch das Ganze im Hintergrund. Und das ist der ganz große Hintergedanke von Manni Schwabel. Und ja, am Ende wird sich Haching vielleicht ins Fäustchen lachen und wird sagen, ach, da haben wir es aber mal schön gelingt. Aber also ich bin mir zu 99% sicher, dass Haching antreten wird in der Relegation.
Ich hoffe es. Wäre ein geiler Aufstiegsspieler am 7.11. in Cottbus, am 11. Nee, 7.11. Quatsch. So, jetzt muss ich bekommen. Nee, 7.6. und 11.6. Ja. So, nämlich. 11.6. das Rückspiel unter Haching. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass es cool wäre, wenn Haching hochgeht, weil dann würde die dritte Liga aus Löwensicht ordentlich gewinnen.
Mhm.
Also, da hast du halt neue Reiseziele mit Ulm, Regensburg, Haching. Vielleicht mit Abstrichen sogar Sandhausen. Das ist ja der Großraum Mannheim, sage ich jetzt mal.
Ja.
Heidelberg. Lässt dich auch fahren.
Ist auf jeden Fall näher als Oldenburg.
Geringfügig.
Das sind alles mal Strecken, die ich mir dafür auch ankomme.
Ja, dafür kommt Lübeck dazu. Lübeck ist jetzt auch nicht...
Ja, in irgendeinen sauren Apfel musst du beißen.
Absolut.
Ja. Und dann darf man jetzt natürlich nicht vergessen, die Aufstiegsrelegation oder die Zweitligarelegation Wiesbaden gegen Bielefeld.
Mhm.
Also entweder bleibt das in Anführungszeichen nähere Wiesbaden drin in der dritten Liga oder du bekommst mit Arminia Bielefeld noch einen großen Namen runter. Also wie dem auch sei, die dritte Liga 2024 vom Namen her attraktiver. Das Haifischbecken wird aber auch umkämpfter und 60 macht momentan nicht den großen Anschein, Stand heute, dass man da, sagen wir, bei den Top 5, Top 7, Top 8 wirklich ein ernstes Wörtchen mitreden kann.
Große Haie, kleine Fische. 60 ist eher...
Viel Schatten, viel Licht.
Ja.
Hier im Löwenrevier.
Ja.
Um es mal ganz frei umzen. Was übrigens ganz schön ist, weil es gibt ja, minimal gibt es ja doch was zu feiern. Die dritte Mannschaft der Löwen ist aufgestiegen in die Kreisliga.
Yes.
Gibt also doch ein bisschen was zu feiern. Stand heute. Ist auch mal, ja, wir müssen auch ein bisschen das Positive rauskitzeln, wollen wir ja immer. An der Stelle, weil wir noch gerade über Auf- und Abstieg so kurz geredet haben, mit dem Blick auf den ersten FC Heidenheim, der es erstmals in die Fußball-Bundesliga geschafft hat, wo man wieder drüber streiten kann, Verzwergung der Bundesliga, ich sag mal.
Da kann aber Heidenheim nichts dafür.
Kann weder Heidenheim
noch Darmstadt was dafür.
Die haben sich da ehrlich hochgearbeitet.
Ja.
Und ich glaube, dass die teilweise auch attraktiveren Fußball spielen als meinetwegen Hertha BSC oder Schalke 04. Nur mal so gesagt. Aber wenn wir Heidenheim gratulieren, gratulieren wir auch vier Ex-Löwen, nämlich Vitus Eicher, Manon Busch, Maeve Biancardi und Andi Geipel. Allesamt aufgestiegen.
Ja. Vitus Eicher hat irgendwie Frank Schmidt drei Rippen gebrochen, habe ich gelesen. Ich glaube, wörtlich hat Frank Schmidt gesagt, der Vitus Eicher, der geht zu viel ins Fitnessstudio, der hat mir gerade drei Rippen eingedrückt beim Jubeln.
Aber Vitus ist ja auch ein überschwänglicher Jubler. Also der ist ja sehr euphorisch.
Ja.
Also da gehen, glaube ich, dagegen alles mit ihm durch wahrscheinlich.
Man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Die beiden Relegationstorhüter von 2015, der eine ist jetzt in die Bundesliga aufgestiegen und der andere ist gerade englischer Meister mit Manchester City geworden. Also das hätte jetzt schlechter laufen können. They've come a long way.
Mhm. Mhm. Und vor kurzem gab es eine Szene, wo Stefan Ortega für Man City eine unfassbare Parade gemacht hat.
Ja, ja.
Also, ja. Aber da siehst du mal, wie die Pferde laufen können. Ich meine, Marius Wolf hätte mit Dortmund auch Meister werden können.
Hätte. Wenn Mainz nicht so gut gespielt hätte. Es war auch ein Wochenende der absurden Diskussionen. Oh. Zum einen Heidenheim und Darmstadt, denen jetzt vorgeworfen wird, dass sie in die erste Liga aufgestiegen sind. Und dann wird Mainz vorgeworfen, sie hätten zu gut gespielt. Und es wäre auch im Sinne aller gewesen, wenn Dortmund Meister geworden wäre. Und was fällt dem FSV Mainz 05 ein, dieses Spiel mit vollem Karacho anzugehen und nicht mit Halbgas? Das ist ja eine Unverschämtheit und ein Verbrechen am deutschen Fußball.
Das ist so lächerlich.
Es ist,
ich drehe es genau um. Wie genial ist es von Mainz und Köln zu sagen, ey, für uns, wir wollen hier nochmal uns nichts vorwerfen lassen, sondern wir zeigen nochmal, was wir können.
Natürlich. Das verdient höchstes Lob. Also auch Köln hat ein überragendes Spiel abgeliefert und genauso muss es doch sein. Also wo sind wir denn?
Natürlich, aber Mainz ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr sonderlich beliebt nächste Saison in der Bundesliga grundsätzlich.
Ja, aber bei einem bestimmten
Team. Völlig zu Unrecht.
Ja. Völlig zu Unrecht. Dort, sorry, wenn wir jetzt den Löwenkosmos da nochmal behelligen. Ich glaube, die wenigsten im Löwenkosmos finden cool, wie die Bundesliga geendet hat, oben. Aber da hat es der BVB schon selber, Entschuldigung, verkackt. Ja. Wer ein Heimspiel gegen Mainz 05, vollen Respekt vor Mainz 05, aber wer ein Heimspiel gegen Mainz nicht gewinnt und gegen dann
Mainz am Ende reicht Form. Es
nicht. Und wirklich, man wäre ja nur Meister geworden, weil Bayern in Köln patzt, im Zweifelsfall.
Ja.
Nee, ist nicht.
Das hat Dortmund einzig und allein selbst verbockt. Das muss man einfach so klar sagen.
Noch mehr kriegst du die Schale nicht auf ein Silbertablett
serviert. Genau, sie haben die Schale, ja, da war sogar noch ein Topping drauf und ein bisschen so Garnitur auf der, also das war perfekt angerichtet, diese Schale, aber sie haben es halt nicht geschafft, sie anzubeißen, diese Schale quasi.
Naja, ja. Sie haben eher Frisbee damit gespielt in Richtung Köln.
Mhm.
Ja, ist ja nicht so extrem weit von Dortmund nach Köln, so.
Ja.
Nee, dazu also, müssen wir auch nichts mehr sagen. Eine Sache würde ich gerne loswerden mit Blick auf Heidenheim, Frank Schmidt. Der saß auf der Pressekonferenz in Regensburg nach dem Spiel. Dann kam die Mannschaft rein, natürlich Bierdusche. Und dann hat er sie gentlemanlike mal richtig so schön hinaus gewunken oder so mit dem Kopf in der Kopfbewegung. Und dann fängt Frank Schmidt an zu sagen, es tut mir leid, was jetzt hier gerade vorgefallen ist, weil ich weiß, dass Jan Regensburg abgestiegen ist. Das gehört sich nicht. Und ich habe vollsten Respekt von der Arbeit, die hier geleistet wurde. Und ich muss hier auch Respekt sagen, wir durften hier auf dem Rasen feiern. Aber er wünscht Jan Regensburg alles Gute und das hier muss jetzt nicht sein. Da muss ich sagen, ja, alleine stark. Für sowas finde ich den Aufstieg von Heidenheim super, wenn solche Typen in der ersten Liga sind. Die tun die Liga gut und die tun im Profifußball gut, weil Respekt, Fairness und Menscheln, das super ist typ das, was ich gerne hätte.
Zumal der hat in der Oberliga den ersten FC Heidenheim übernommen und steigt jetzt die Bundesliga auf mit dem Verein. Das ist schon klar, da steckt auch Geld dahinter beim FC Heidenheim und man kann das alles auch sehr sachlich und nüchtern sehen, aber das ist einfach...
Man kann es auch zerpflücken.
Das ist einfach aber
Heidenheim
ein schönes
ist kein
Märchen.
Werksverein, was ich da schon irgendwo gelesen habe. Das ist Quatsch.
Ja, und Frank Schmidt kriegen Zeit.
Ja, und Frank Schmidt macht einfach überragende Arbeit und ist ein besonnener Typ und angemessen emotional und einfach ein aufrichtiger Mensch und eine Bereicherung für die Bundesliga, ganz klar. Übrigens auch die Aussage, ob sie ihm jetzt eine Statue bauen sollen vor dem Stadion. Dann sagt er ja, hört bloß auf, da wird am Ende nur dran gepinkelt. Das einfach, ja, solche Aussagen und solche Typen brauchst du in der Bundesliga. Übrigens auch wie Edin Terzic. Ich fand das Wochenende der Trainer, das war für mich die eigentliche Szene der Bundesliga-Saison, wie Edin Terzic vor der Südtribüne steht, in Tränen aufgelöst und besungen wird von der Süd und einfach aus dem Schluchzen nicht mehr rauskommt und der das einfach ehrlich fühlt, was er da macht, der das nicht nur wegen dem Geld macht, sondern einfach ein Fan ist, der Trainer wurde bei Borussia Dortmund. Ein sehr guter Trainer übrigens und einfach Mensch geblieben ist. Und ich glaube, Frank Buschmann hat das auch gesagt jetzt in dem Podcast mit Wolf Fuß, das ist 50 Mal mehr wert als jede Meisterschaft. Es sind einfach Bilder, die werden bleiben. Und das ist ja einfach ganz, ganz groß. Und Edin Terzic ist ein glaube ich, ein super Mensch und einfach ein guter Trainer, der am Ende irgendwann mit Borussia Dortmund einen Titel feiern wird. Einen Ligatitel. Pokalsieger ist er ja schon, wenn mich nicht alles täuscht.
Ist er. Dann bleibt uns eine Sache vielleicht noch. Es hat letzte Woche diesen Fanabend am Sendlinger Tor gegeben. Hasan Ismail ist nicht erschienen. Und ich muss zugeben, bei unserer Aufzeichnung habe ich noch irgendwie auf die Zunge gebissen und gesagt, na, wenn er überhaupt kommt. Ich hatte so ein Bauchgefühl, ich habe es nicht gesagt. Es kam dann so nicht. Effektiv müssen wir darüber jetzt nicht diskutieren. Da ist jetzt nichts rausgekommen, über das hätte man diskutieren müssen hier.
Oh Wunder.
Ja, das ehrlicherweise war das ein bisschen zu erwarten. Für uns Löwen ist die Saison beendet, zumindest was die erste Mannschaft angeht. Was jetzt noch auf dem Wege in den nächsten Wochen passiert, sind die Relegationen. In der Erstliga ist es HSV gegen Stuttgart. Das ist schon cool. Ich freue mich drauf.
Ja.
Zur zweiten Liga Wien-Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld und eben zur dritten Liga Unterhaching gegen Cottbus.
Dann nicht zu vergessen, Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga Ost, SV Auerbach gegen SV Schalding 2, das wird
ja,
die eigentliche, wird,
natürlich.
Der eigentliche Krache.
Heißer Fight.
Wir werden da absolut dermaßen mitfiebern.
Also wenn ich es mir aussuchen könnte, auf welches Relegationsspiel ich gehe, dann wüsste ich auf welches.
Ja. Dann müsstest du erstmal nach Auerbach googeln wahrscheinlich, wo das ist.
Ja, ich kenne den Auerhahn, aber das war es dann auch.
Nichts verwandt oder verschwägert.
Der Auerbach. Nein. Damit machen wir tatsächlich den Deckel drauf auf diese Saison. Das Bergfest wird jetzt nicht zusperren. Das sagen wir gleich dazu. Also wir machen schon weiter, aber es wird jetzt in nächster Zeit eher so unregelmäßig sein. Was wir euch versprechen können, sollte es im Löwenkosmos etwas geben, über das definitiv gesprochen werden muss, werden wir uns an diesem Stammtisch treffen. Und ihr werdet auf Facebook, Twitter, Instagram jederzeit erfahren, wenn denn da bei uns was wieder kommt und passiert. Deswegen am besten dort ein Like dalassen und uns auch gerne weiterempfehlen. Pünktlich, wenn die Saisonvorbereitung beginnt, sind wir auch wieder im normalen Turnus mit dabei.
Wann beginnt die Saisonvorbereitung?
Ha.
Das ist jetzt die eigentliche Frage. Also ich bin jetzt erstmal einen Monat raus, sage ich euch ganz ehrlich.
Das hat so schlimm.
Das hat Gründe, also, die ihr erkennt und bei denen ihr teilweise auch dabei sein werdet.
Also kommende in eineinhalb Wochen von heute haben wir drei definitiven Termine. Aber da werdet ihr da draußen, liebe Stammtischgemeinde, leider nicht dabei sein.
Und danach bin ich auch erstmal im Urlaub. Ich glaube, du auch, Alex. Also da sind wir erstmal weg.
Wo bist du? In Amerika?
Ja.
In Amerika drüber, wie Mario Basler sagen würde. Und ich bin in der anderen Richtung unterwegs. Ja. Also wir.
Du fährst ja dahin, wo ich schon war.
Jahr. Ich schaue mir mal an, wo Anja Guder sonst zu Urlaub macht, wenn sie nicht gerade in Amerika ist.
Ich sage jetzt gar nicht, wie viel Urlaub ich dieses Jahr noch geplant habe, gell?
Na super. Ja, ja, ja. Das heißt also in den nächsten Wochen, keine Sorge, Solo-Beschallung werden wir jetzt nicht machen, aber vielleicht finde ich ja jemanden, wenn ich den Stammtisch hier gerne hätte, der mit mir trotzdem redet. Ja, schauen wir halt einfach mal.
Ja. Oder wir machen halt die internationale Show. Anja aus Amerika, ich aus Bali und du aus München.
Also aus dem
Die Zeitunterschiede, Leute. Wir haben da, glaube ich, nur ein Stundenfenster am Tag, was da funktioniert.
Ja, aber gucken wir mal. Also wir haben ja schon viele unmögliche Sachen gemacht. Also ich würde nichts ausschließen. So, Service nochmal. Trainingsauftakt des TSV 1860 München ist am Freitag, den 23. Juni. Und dann das erste Testspiel am Sonntag, den 25. Juni. In Wasserburg, TSV 1880 Wasserburg gegen TSV 1860 München.
Löwen gegen Löwen.
Ja. So ist es.
Am 26. bin ich back in town.
Ich auch. Nee, 27. bin ich back in town.
Und am 28. Juni kassiert 60 beim FC Tittling.
Das ist, kommt wie gerufen.
Super schön, ja.
Kommt wie gerufen, ne? Und vielleicht ein Ding, was dann für den Löwenkosmos insgesamt vielleicht so ein für Aufbruchstimmung sorgen könnte, ist dann das Fanfest an der Grünwalder Straße 114. Das ist datiert für Sonntag, den 16. Juli. Schauen wir mal, vielleicht geht sich da ja auch was.
Aber ihr wisst ja alle, nach Fest kommt ab. Also muss man vorsichtig sein mit Festen.
Ja. Fanfest, Bergfest.
So. Jetzt machen wir einen Deckel drauf.
Bitte. Machen wir den Deckel drauf auf diese Saison, auf unsere, jetzt muss ich kurz mal nachrechnen, es ist unsere zweite volle Saison nach zwei Eindrittel-Saisons, die wir begleitet haben. Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen und Danke zu sagen an alle Stammtisch-Stammhörer, an alle, die neu dazugekommen sind, an alle Unterstützer, Abonnenten, Weiterempfehler, Mitdiskutierer, konstruktive Kritikäußerer, genauso wie für jede positive Rückmeldung, die wir bekommen haben. Ist alles nicht selbstverständlich. Wie ihr alle wisst, wir machen das quasi hier, weil wir Lust drauf haben, neben unseren Hauptjobs. Deswegen manchmal vielleicht organisatorisch nicht so einfach, manchmal ein bisschen verspätet, manchmal vielleicht ein bisschen verfrüht. Auch wir sind nicht perfekt, auch wir stolpern mal hier und da. Aber das, was wir bisher als Feedback bekommen haben, das war immer sehr, sehr schön. Und deswegen sage ich da ein ganz, ganz herzliches Merci an euch alle da draußen. Und ich sage natürlich auch Merci an Anja und Alex für diesen erneut wilden Ritt durch die Saison. Ich freue mich schon jetzt mit euch, die nächste Saison bestreiten zu können.
Danke dir, Flo. Wie immer eine Freude, dir zuzuhören als Moderator dieser Show. Ja, mal schauen, was die nächste Saison bringt. Ich bin gespannt.
Ich schließe mich bei allem an. Nur eins mache ich diese Saison jetzt zum Abschluss anders. Ich rede nicht mehr vom Aufstieg.
Na bitte.
Ich glaube, das macht jetzt erstmal keiner. In diesem Sinne bedanken wir uns nochmal. Sagen Servus, verabschieden uns vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Bleibt's auch über die Sommerpause gesund, bleibt's freundlich, bleibt's positiv mental und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Bis bald. Servus.